Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Ketchup. Wir sind im März angekommen, Kalenderwoche 10, und wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Elisabeth Urban und neben mir sitzt meine Kollegin
Stella Sophie Wojcak. Hallo.
Und wir sind aber zu dritt diesmal und nicht mit unserem Kollegen Kaspar, sondern wir haben eine neue Stimme im Podcast.
Genau, ich bin Nils Bolder und ich bin der frische Volo bei T3N.
Hallo Nils. Nils
Hallo.
Begleitet uns diesen Monat, das heißt, ihr werdet ihn noch ein paar Mal hören und es ist heute seine allererste Folge. Und ich würde sagen, hallo Nils, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch mega.
Dann lasst uns doch jetzt aber erstmal einsteigen, weil wir bleiben natürlich beim altbewährten Konzept und das heißt, wir fangen erstmal mit den Updates an. Und Elli, da hast du so einiges für uns mitgebracht.
Ja, also so einiges klingt jetzt, als ob ich so einen ganzen Block abspulen würde. Aber ich habe zwei Dinge mitgebracht, die ich diese Woche ganz spannend fand und die uns auch noch weiter begleiten werden. Zum einen hat das Europäische Parlament letzte Woche eine Entscheidung getroffen. Und zwar sollen EU-Bürgerinnen ein länderübergreifendes digitales Wallet bekommen in Zukunft. Bis das Ganze kommen wird, wird es noch dauern. Die Umsetzung muss jetzt mal ausgearbeitet werden. Es gab aber erste Feldversuche schon im vergangenen Jahr. Und damit ihr bei diesen ganzen Diskussionen schon mal wisst, worum es geht, haben wir hier quasi ein Mini-Briefing dafür.
Jetzt ist nämlich die große Frage, was ist eigentlich dieses digitale Wallet? Brauche ich das?
Nein, es könnte ganz praktisch werden. Zunächst mal Wallet, da denkt man vielleicht Geldbeutel, hat vielleicht was mit Bezahlen zu tun. Nein, du kannst auch ohne noch sehr gut deine Einkäufe machen. Das Wallet, das soll dir künftig ermöglichen, sich bei öffentlichen und privaten Diensten sicher digital zu authentifizieren. Wie das Ganze aussehen soll, ist eben noch so ein bisschen unklar. Es wird lautstarke Debatten zum Datenschutz geben, das ist schon mal klar. Ihr musst du natürlich Daten hergeben dafür und die Frage ist, wo landen die denn sonst so? Das EU-Parlament sagt deswegen schon jetzt in seinem ersten Beschluss, die Verwendung des Wallets ist freiwillig und es soll ein sogenanntes Privacy-Dashboard geben, über das User ihre Daten im Blick behalten können. Praktisch an der ganzen Sache wäre, dass man sich dann zum Beispiel, egal wo man ist im Urlaub, digital identifizieren kann. Man kann auch Verträge dann digital unterzeichnen besser. Und das ist so die Idee dahinter, dass man quasi das, wo man jetzt vielleicht noch einen Ausweis herzeigen muss, an der Hotelrezeption oder was auch immer, dass man dann ein digitales Gegenstück dazu haben soll.
Jetzt hattest du aber auch noch ein zweites Update vorbereitet, was jetzt einen kleinen Sprung macht, weg von der EU. Rüber zu Elon Musk in die USA und zum Thema OpenAI. Was ist denn da los?
Richtig, Elon Musk und OpenAI, das sind zwei Namen, die man eigentlich gar nicht erst so zusammenbringe, weil OpenAI, wir denken alle an Sam Altman, der da ja der CEO ist. Aber auch Elon Musk, der war mal bei OpenAI, ganz, ganz früher. Und wir haben ja im vergangenen Jahr darüber gesprochen, dass Sam Altman kurzfristig entlassen wurde mal bei OpenAI und dann wieder kam. Und da gab es Uneinigkeiten zu Altmans Unternehmensführung. Diese Sache hat sich jetzt ein bisschen verlaufen wieder, aber Elon Musk ist auch nicht mit der Unternehmensführung bei OpenAI zufrieden. Er hat nämlich Altman wegen Vertragsbruch verklagt. OpenAI soll laut Elon Musk eine grundlegende Vereinbarung verletzt haben, die bei der Gründung des Unternehmens getroffen wurde. Damals hat sich OpenAI der Gemeinnützigkeit verschrieben und ist dann aber doch noch auf profitables Unternehmertum umgeschwenkt.
Wie sieht's denn da aus? Gibt's denn da große Erfolgschancen, dass Elon Musks Klage da irgendwie erfolgreich wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Soweit sind wir noch gar nicht Stand jetzt, weil erstmal ist bisher nur die Klage eingereicht. Es gab noch keine großartigen Verhandlungen oder so. Elon Musk sagt eben, da wurden Prinzipien verraten und von einem gemeinnützigen Projekt ist man quasi von dem Open-Source-Gedanken auch weggegangen und jetzt ist man ja als OpenAI bei Microsoft eine Closed-Source-de-facto-Tochtergesellschaft, so ist der Vorwurf. Was ich ganz spannend finde, Elon Musk hat ja auch selber ein KI-Projekt am Start. Wer weiß, was da noch so für Hintergründe drin sind, dass er jetzt OpenAI, ein großes Konkurrenzunternehmen, verklagt. Aber wir werden sehen, ob er mit seiner Klage irgendwie weiterkommt und halten euch da natürlich auf dem Laufenden.
Das heißt, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft einige Updates rund um Elon Musk und OpenAI geben.
Richtig. Aber für diese Woche soll es das erstmal gewesen sein mit den Updates. Und wir kommen zum Fail der Woche, der hat was mit Schokolade zu tun. Ich freue mich drauf.
Der Fail der Woche.
Ich glaube, so gesehen, nicht nur du hast dich gefreut, sondern vor allen Dingen all die BesucherInnen, die zu einer Veranstaltung in Glasgow gegangen sind. Die haben dafür auch Tickets gekauft und das Ganze drehte sich um Willy Wonka. In Deutschland ist die Geschichte eher bekannt als Charlie und die Schokoladenfabrik. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Ein Teil jedenfalls dreht sich um so eine Art bunte Süßigkeitenwelt.
Da gab es ja auch einen Kinofilm vor kurzem dazu.
Genau. Also aktuell gibt es da auch so einen kleinen Hype. Ist was, was beliebt ist. Und das hat sich wohl auch ein Veranstalter zunutze gemacht. Es gab eine wahnsinnig bunte Website mit KI-generierten Bildern und die haben wirklich große Erwartungen geweckt. Also bunte Süßigkeitenparks, da schwammen die Bonbons im Wasser. Es sollte auch, das stand in einem der Begleittexte, zum Beispiel Schokolade zum Probieren geben.
Die Plakate haben mich so ein bisschen an Candy Crush auch erinnert. Aber genau. Es gab dann gar keine Schokolade, oder?
Es gab nichts, was an Candy Crush erinnert. Es gab keine Süßigkeiten. Ich hatte nur ein Bild gesehen, da standen so ein paar verlorene Plastikbecher, noch nicht mal halb gefüllt mit Limonade auf einem einsamen Tisch. Nee, das ist nämlich das Problem. Die Seite, oder eher gesagt der Veranstalter, der hat versprochen, es sei ein Platz, bei dem Schokoladenträume Realität werden würden. Da ist nichts passiert. Die Besucher, die kamen dann in triste Hallen. Da standen lediglich einige Exponate.
So ein bisschen Deko.
Ja, ehrlich gesagt ein bisschen Deko. Also sehr traurig war so ein zusammengesteckter Regenbogen. Da hat man sogar wirklich die einzelnen Lücken gesehen, wenn die Teile zusammengesteckt werden. Also es war auch, sah nicht mit Liebe gemacht aus.
Ich schätze, die BesucherInnen waren dann nicht wirklich beeindruckt, als sie dann die Halle gesehen haben, oder?
Naja, nicht im positiven Sinne. Also sie waren natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil die Zielgruppe der Veranstaltung sind ja auch eigentlich Kinder. Die sind Fans, die finden die Geschichte toll, die freuen sich da auf ein Wahnsinns-Schokoladen-Süßigkeiten-Erlebnis und stehen dann in grauen Hallen mit einem zusammengesteckten Regenbogen und ein bisschen Limonade. Das war's. Es soll übrigens gar keine Schokolade gegeben haben.
Jelly Beans hat es ein paar gegeben.
Genau. Die BesucherInnen, die haben sich dann teilweise sogar bei Facebook zusammengetan in einer Gruppe, wo sie den Veranstalter zumindest im Namen der Gruppe auch des Scams bezichtigen. Der Veranstalter heißt House of Illuminati und der hat auch wiederum bei Facebook gepostet, dass es Geld für die Tickets zurückgeben soll. Allerdings, ehrlich gesagt, dieser Post, der ist nicht mal mit einem Namen unterzeichnet.
Und das klingt jetzt vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber der ist schon auch in Ich-Form geschrieben, dieser Post. Und sagt, es tut mir leid und ich habe versucht und ne, ist alles schiefgegangen, ganz furchtbar. Naja, und dann weiß man eben noch nicht mal, wer denn dieser Ich jetzt bitte war.
Was man weiß, ist einiges von der Veranstaltung, denn im Netz gibt es auch beispielsweise ein Bild einer Schauspielerin, die wurden nämlich engagiert. Es gab auch einen Willy Wonka und eben unter anderem eine Schauspielerin, die als Oompa Loompa verkleidet war. Das ist eine Fantasiefigur aus dieser Charlie und die Schokoladenfabrikwelt. Und die Frau, die steht an so einer Art, ich würde mal sagen, Labortisch, der umgebaut ist zur Süßigkeitenherstellung. Sie trägt eine grüne Perücke und sieht sehr, sehr unglücklich aus.
Oh nein.
Also es ist eine ganz krude Szenerie, die natürlich ordentlich Meme-Potenzial geboten hat.
Ich habe gelesen, dass von diesem ganzen Event es ein Skript gegeben hat, was nur aus 15 Seiten KI-Prompts bestanden ist und sogar irgendwie Charaktere erfunden hat, die gar nicht wirklich existiert haben in diesem Universum.
Das ganze Event war ja auch sehr KI-lastig, denn die Leute, die wurden ja gezielt gelockt, eben mit diesen KI-generierten Bildern auf der Website, die Erfahrungen geweckt haben, die eindeutig nicht irgendwie der Realität entsprochen haben.
Das ist also der Fail der Woche für uns. KI-Werbung, die dann ganz, ganz furchtbar schlecht in der Realität ausgesehen hat. Aber es gibt hier einen Ort, an dem dieses Willy Wonka Land doch noch stattgefunden hat. Nur eben nicht so ganz in der Realität, ne?
Nee, nicht nur ein. Also GamerInnen, die haben sich das dann zunutze gemacht. Gerade auch dieses Meme von der Oompa Loompa Dame da an dem umgebauten Labortisch. Es gibt jetzt beispielsweise die Szene nachgebaut bei Animal Crossing, bei den Sims. Und wenn ich das Recht auf dem Zettel habe, dann sogar als Fortnite-Welt, die quasi betreten werden kann. Dazu gibt es auch einen Artikel, den habe ich gestern geschrieben. Oder eher gesagt, wir zeichnen ja mal Dienstag auf, also am Montag. Der kommt in die Shownotes.
Alles klar. Dann, wer die Willy Wonka-Welt sehen möchte, der kann das in diesem Internet tun. In der Realität ist da leider nichts draus geworden. Und jetzt müssen wir aber leider trotzdem in die Realität mit unserem Deep Dive.
Der Deep Dive.
Der ist wirklich absolut aktuell und realitätsnah. Elli, ich glaube, der hat dir ein bisschen Puls gebracht.
Ja, wir haben überlegt, worüber sprechen wir heute und was einfach ein Thema sehr aktuell ist und wahrscheinlich auch den einen oder anderen von euch da draußen betrifft und mich auch. Die Deutsche Bahn streikt diese Woche nochmal und ich wollte eigentlich übers Wochenende wegfahren. Das wird jetzt sehr spannend. Statt aber nur wütend irgendwo schnaufend zu stehen und im schlimmsten Fall noch irgendeinen unschuldigen Mitarbeitenden von der Deutschen Bahn anzuschreien, haben wir uns gedacht, wir gucken uns das Ganze mal etwas differenzierter an. Was ist da eigentlich los? Warum passiert das Ganze und welche Möglichkeiten habt ihr damit dann, wenn das große Spektakel und das große Geschimpfe losgeht, ihr einfach sagen könnt, ja, ich weiß Bescheid. Ne? Du, Stella, hast uns mal ein bisschen mitgebracht, worum geht's eigentlich?
Fangen wir mal ganz kurz an. Es geht um den Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Die GDL, das ist die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Mal kurz zur Einordnung, da hatte die Tagesschau Zahlen veröffentlicht. Die GDL, die soll weniger als 40.000 Mitglieder haben und ist damit kleiner als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mit, sagen wir mal, 180.000 Mitgliedern.
Diese beiden Gewerkschaften sind so die Gewerkschaften, die unter dem Dach der Deutschen Bahn quasi den Mitarbeitenden eine Vertretung bieten.
Genau. Und die EVG, die hat auch bereits einen Tarifvertrag ausgehandelt, aber die GDL streikt ja schon seit Monaten immer wieder. Wir erinnern uns, in diesem Jahr gab es auch schon einen Streik. Jetzt gibt es wieder einen Streik diese Woche ab Donnerstag, den 7. März und auch am 8. März. Allerdings wird danach wahrscheinlich noch mehr gestreikt werden.
Darauf kommen wir gleich nochmal. Aber wenn ich jetzt so die Argumentationen höre, die vielleicht auf so einem Stammtisch gebracht werden können, ja, die wollen ja nur die 4-Tage-Woche. Wer genau will denn da die 4-Tage-Woche? Und was ist so die Hauptforderung?
Also genau genommen wollen die Lokomotivführer die 4-Tage-Woche. Deswegen hat dieser Streik natürlich auch krasse Auswirkungen, weil wenn keine Lokomotivführerin da ist, kann niemand diese Lokomotive eben fahren. Konkret fordern sie eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Beschäftigte im Schichtdienst.
Mhm.
Das ist, glaube ich, noch das, was manchmal ein bisschen verloren geht. Also es geht um den Schichtdienst. Und ich hatte da auch mal ein Statement auf der GDL-Website mir angeguckt vom 4. März. Und da schreiben sie beispielsweise auch, dass es darum gehen soll, dass festgesetzt ist, dass es eine 5-Tage-Woche gibt. Und keine Möglichkeit zu einer 6-Tage-Woche.
Mhm.
Also das ist auch eine Forderung, die sie haben. Außerdem wollen sie, übrigens, der Streik, der dauert auch genau 35 Stunden, sie wollen die 35-Stunden-Woche und zwar eine Einführung bis 2028, 420 Euro Lohnerhöhung. Der Tarifvertrag soll rund 24 Monate laufen und da geht es auch noch um eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25% und um eine Inflationszahlung in Höhe von 3.000 Euro, die steuerfrei sein soll. Jetzt ist es so, wenn es natürlich diese Verhandlung gibt, die Bahn macht ja auch ein Gegenangebot. Die beiden haben bisher jetzt noch nicht zusammengefunden. Die Bahn, die bietet eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro. Das ist jetzt ihr Angebot vom 19. Januar 2024 und bis zu 13% mehr Lohn. Der Tarifvertrag soll laut der Deutschen Bahn dann 32 Monate laufen. Die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn, was ja eine Kernforderung der GDL ist, die lehnen sie aber ab. Sondern aus ihrer Sicht sollen die ArbeitnehmerInnen dann entscheiden zwischen einer Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 37 Stunden oder einer Lohnerhöhung. Das heißt, entweder weniger arbeiten oder 2,7% mehr Lohn bekommen.
Wer steckt denn da jetzt hinter bei der GDL?
Also so gesehen, dahinter stecken ja ein paar mehr Menschen, denn es wird ja gemeinsam gestreikt. Aber der das Ganze antreibt, das ist Klaus Wieselski. Ich glaube, der Name, der ist jetzt in der letzten Zeit auch schon ein paar Mal gefallen.
Ja.
Er ist der Vorsitzende der GDL. Und der hat zum Beispiel auch am Montag, den 4. März, gesagt, als der Streik angekündigt wurde, dass die Bahn jetzt kein verlässliches Verkehrsmittel mehr sei. Es gäbe nun Wellenstreiks.
Diese Wellenstreiks, da muss man dazu sagen, das sind erst die, die nach dem jetzt bevorstehenden Streik kommt. Der ist ja noch angekündigt, darüber wissen wir jetzt schon Bescheid, darüber wussten wir Anfang der Woche schon Bescheid. Die Wellenstreiks sollen kurzfristiger und öfter sein. Ach, klasse.
Genau, das ist nämlich der Unterschied. Bisher ist es so, in der Regel wurden die Streiks 48 Stunden oder auch mit mehr Zeit vorher angekündigt. Dadurch hatte natürlich auch die Deutsche Bahn aus Sicht der Gewerkschaft Zeit, Notfahrpläne zu erstellen. Und das soll jetzt eben verhindert werden dadurch, dass mit einem kürzeren Abstand gestreikt wird. Sprich, es wird nicht mehr 48 Stunden vorher Bescheid gesagt und möglicherweise kann auch die Taktung der Streiks enger zusammenrutschen. Was heißt das jetzt für Kundinnen? Naja. Also beim Thema Planungssicherheit ist jetzt besondere Vorsicht geboten, weil aktuell ist keine neue Verhandlung angesetzt zwischen der Bahn und der GDL. Das heißt, möglicherweise werden noch weitere Streiks folgen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was bedeutet das jetzt eigentlich für diese genannten KundInnen, die Bahn fahren wollen?
Richtig. Es gibt ja zum einen Pendlerinnen und Pendler, die vielleicht mit der Bahn fahren wollen oder müssen, um zur Arbeit zu kommen. Und dann gibt es noch die Menschen, die auch Fernzüge gebucht haben, so wie ich zum Beispiel. Oder auch, Stella, du hattest diese Woche, glaube ich, auch eine Zugfahrt mal gebucht.
Genau, ich wollte eigentlich beruflich wohin fahren. Das mache ich jetzt nicht mit der Deutschen Bahn.
Genau, die Frage ist nämlich, was gibt es an Alternativen? Immerhin sind bei vergangenen Streiks laut Bahn ungefähr 80% der Fernzüge ausgefallen. Also das könnte schon mal schwierig sein. Die Bahn plant mit einer Notversorgung und sie empfiehlt, das fand ich ganz spannend, im Fernverkehr einen Sitzplatz zu reservieren. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, reservierte Sitzplätze kostenfrei wieder zu stornieren, falls euer Zug nicht fährt. Der Rat, sich einen Sitzplatz zu reservieren, gilt vor allem eben für diese Notzüge, die noch im Einsatz sind, weil die werden natürlich proppenvoll und wer da einen Sitzplatz reserviert hat, der kann im Zweifel, wenn euch das liegt, eine andere Person vom Platz vertreiben und sagen, das ist meiner, dafür habe ich bezahlt. Ob dein Zug fährt, siehst du spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt auf bahn.de im DB-Navigator und es gibt auch eine telefonische Reiseauskunft, die man erreicht unter der 030 2970. Ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Service-Mitarbeiter schon.
Du hast es auch sehr schön betont.
Ja.
Wie sieht es denn aus? Also ich könnte ja theoretisch manche Strecken vielleicht auch mit dem Regionalverkehr bewältigen oder auch wenn umwelttechnisch schwierig, fliegen.
Jein. Also Regionalverkehr könnte klappen. Allerdings gibt es auch da ganz unterschiedlich, je nach dem, wo du in Deutschland bist, auch Einschränkungen. Das heißt, auch da musst du vorher wirklich gut gucken, fahren diese Regionalzüge denn? Es gibt natürlich auch so ein paar Anbieter von Regionalzügen, die nicht zur Deutschen Bahn gehören. Damit könntest du Glück haben, aber wie gesagt, auch da wird es ziemlich voll. Und das mit dem Fliegen ist zwar nett gedacht, aber so richtig funktionieren wird das auch nicht, weil auch die Verdi streikt donnerstags und freitags bei Lufthansa. Das heißt, ganz viele Inlandflüge werden auch eher nicht stattfinden. Dann gibt es dann noch Flixbusse, die haben sich schon beim letzten Streik als Retter in der Not positioniert, aber die sind eben nur auf bestimmten Strecken unterwegs und auch hier dürften die Tickets relativ schnell vergriffen sein. Und bei Mitfahrgelegenheiten und Mietautos gleich das Problem, die dürften relativ schnell ausgebucht sein. Was ich mich da aber gefragt habe, wenn ich jetzt so ein Mietauto zum Beispiel buche oder irgendwohin mit dem Taxi fahre, muss die Deutsche Bahn das dann übernehmen?
Hast du darauf auch eine Antwort? Also ich würde jetzt in der Theorie sagen, nein.
Jein, es kommt drauf an. Es gibt zwei ganz gute Seiten, wo man tatsächlich sich informieren kann, die ich euch auch hier empfehle. Einmal die Sonderkulanzseite der Bahn. Die können wir auch in der Infobox verlinken. Da steht zum Beispiel alles zum Thema aufgehobene Zugbindung. Wie ist das mit der Sitzplatzreservierung? Und es gibt dort ein Formular, wo man, wenn man die Reise nicht antritt, sich den Ticketpreis erstatten kann. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich Geld zurückholen kann von der Bahn, um vielleicht die Auslagen, die man hatte für so ein Taxi, sich quasi selber wieder bezahlen zu können. Wenn man wirklich versuchen möchte, im Vornherein was zu buchen und dann sagt, das soll bitte die Bahn jetzt zahlen, dann kann man bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr mal nachgucken. Das ist eine Stelle, an die man sich auch wenden kann, wenn man im Clinch liegt mit der Bahn zum Beispiel, weil man irgendwas zurückbekommen möchte und es nicht zurückbekommt. Und die sagt, Reisende dürfen die öffentlichen Verkehrsdienste von anderen Anbietern, also zum Beispiel Eisenbahn, Reisebus oder Bus nutzen und entsprechende Fahrscheine kaufen, wenn ihnen vom Eisenbahnunternehmen binnen 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrtszeit keine Optionen für eine Weiterfahrt mitgeteilt werden. Das Eisenbahnunternehmen hat die dadurch entstandenen notwendigen, angemessenen und zumutbaren Kosten zu erstatten. Theoretisch könnte man also, wenn die Bahn einem keine Alternative innerhalb von 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt zur Verfügung stellt, das Ganze einreichen. Die Bahn schlägt aber aus genau diesem Grund dir immer irgendeine Alternative vor. Und wenn die 12 Stunden in Timbuktu rumgurken ist, dann ist das so. Aber die Bahn hat dir eine Alternative vorgeschlagen.
Was mache ich denn, angenommen, ich stehe jetzt am Bahnsteig, Zug 1 ist gefahren, irgendwo. Jetzt fährt aber mein Anschlusszug plötzlich doch nicht. Kann das passieren? Und wenn ja, bin ich dann da gestrandet?
Ja, das kann natürlich passieren. Ich habe, wie gesagt, mich hauptsächlich jetzt bei der Schlichtungsstelle informiert. Und da heißt es zum einen, dass man unter anderem Anspruch auf Mahlzeiten oder auch ein Getränk hat, während man wartet. Das heißt, wenn du da stehst und deine dritte Wasserflasche ist jetzt auch leer getrunken, dann kannst du dir auch noch ein Wasser kaufen und das bei der Bahn einreichen. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann ist die Bahn EU-Regeln zufolge für eine Unterbringung in einem Hotel oder einer anderweitigen Unterkunft verpflichtet, die für dich zu organisieren und auch den Transfer dahin. Aber das am besten nicht auf eigene Faust buchen oder sich dorthin chauffieren lassen, sondern beim Service, bei der Servicestelle der Bahn nachfragen, was man denn jetzt am besten macht. Weil dann hat man das Go von einem Bahnmitarbeitenden, der sagt, ja, wir können Ihnen das und das anbieten. Das ist meistens sicherer, als irgendwas auf eigene Faust zu machen und dann versuchen, das Geld wieder zu bekommen.
Das heißt, da habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, am einfachsten ist, wenn ich eine andere Möglichkeit habe, mein Ticket zu stornieren, mir das Geld wiederzuholen und mit einem anderen Verkehrsmittel zu fahren oder nicht zu fahren. Aber wenn ich storniere, dann muss ich, glaube ich, beim Nahverkehr nochmal genauer hingucken, oder?
Richtig, beziehungsweise das mit dem Nahverkehr ist vor allem eine Sache, wenn du früher oder später fährst, weil das ermöglicht dir die Bahn ja auch. Die sagt, naja, wenn du kannst und du wolltest eigentlich donnerstags verreisen, wo der Streik jetzt ist, dann fahr doch schon mittwochs. Deine Zugbindung ist in dem Fall aufgehoben. Oder du kannst auch, wenn du zum Beispiel freitags verreisen wolltest, auch erst samstags fahren. Die Zugbindung ist da aufgehoben. Allerdings haben wir dann ein Problem im öffentlichen Nahverkehr, weil die Tickets, die man da gebucht hat, also zum Beispiel ein City-Ticket, mit dem man dann im Anschluss irgendwie in der Stadt, in die man gefahren ist, rumgefahren wäre, das ist nicht übertragbar. Das heißt, man muss dann für den Tag, also zum Beispiel Mittwoch oder Samstag, sich ein neues Ticket kaufen, wenn das ausgelaufen ist, und das dann noch bei der Bahn einreichen und sagen, hey, ich habe die und die Fahrt gehabt und bin früher gefahren und musste mir dann noch ein Ticket kaufen für den Nahverkehr, weil das andere nicht mehr gegolten hat, das City-Ticket. Und dann sollte man auch da im Idealfall sein Geld zurückbekommen.
Wir haben jetzt ja mehrmals über Personen geredet, die vielleicht jetzt anlässlich von einem beruflichen Event oder privat eine Fahrt unternehmen. Aber was ist denn mit PendlerInnen los, die darauf angewiesen sind, eigentlich jeden Tag, dass sie Bahn fahren?
Das ist auch keine so sonderlich spaßige Sache. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel haben da nämlich mal nachgefragt bei der Rechtsanwältin Nathalie Obertür. Und die hat im vergangenen Jahr ein Statement abgegeben zu einem Warnstreik eben und hat gesagt, naja, der Arbeitnehmer muss trotzdem beim Job erscheinen. Das ist nämlich eine Regelung, die heißt Wegerisiko und die trägt immer der Arbeitnehmer, ob Streik oder nicht. Das heißt, wenn der Streik rechtzeitig angekündigt wurde, zum Beispiel am Vortag oder sogar noch früher, dann muss man trotzdem gucken, dass man irgendwie zur Arbeit kommt. Man kann natürlich mit dem Arbeitgeber vielleicht sprechen und sagen, gerade wenn in der Firma Homeoffice oder so schon teilweise etabliert ist, dann könnte man vielleicht an dem Tag auch Homeoffice machen oder so. Aber zur Not, sagt Obertür, müssen Arbeitnehmer sogar auf eigene Kosten ein Taxi nehmen. Auch das sei zumutbar.
Ehrlich gesagt, das sind ja jetzt erstmal natürlich keine guten Nachrichten für all die KundInnen der Deutschen Bahn. Aber ich habe tatsächlich mal, normalerweise ist es in dem Podcast immer Eddies Part, bei der guten Nachricht noch das Aber mitzubringen. Ich kümmere mich jetzt um das Aber für
das,
den Deep
das
Dive.
Das freut mich sehr. Ich finde es gut, dass wir jetzt noch ein Aber haben nach
noch mehr komplexen
Nachrichten.
Also, wir halten fest, ihr könnt Tickets stornieren, schaut genau auf die Bedingungen dabei. Und es wird gestreikt von der GDL und es wird wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Mal mehr vorkommen, solange es keine neuen Verhandlungen gibt und man sich nicht einigt. Das ist natürlich für alle Betroffenen, ich nenne es mal äußerst ungünstig. Aber was ich mir bei der Diskussion eben auch denke, da ist es jetzt, wir sprechen auch immer hier viel über New Work und über die Vier-Tage-Woche und über die 35-Stunden-Woche und über all die Argumente, die wir dafür haben. Das ist ganz häufig eine Perspektive, über die wir da haben, aus Sicht von Bürojobs. Jetzt ist es natürlich so, wir merken jetzt mal, was passiert, wenn auch Jobs, die nicht im Büro stattfinden, 35 Stunden arbeiten wollen. Und da ist ja auch die hintergeordnete Frage, eigentlich sollten wir das ja all unseren Mitmenschen gönnen. Und es, ich finde es auch ehrlich gesagt sehr gut, dass wir in einem Land leben, in dem wir streiken können. Also ehrlich gesagt, ja, es ist super ärgerlich, wenn gestreikt wird, aber in Teilen finde ich es auch toll, dass man sich eben für den Wandel in der Arbeitswelt so einsetzen kann. Und wenn wir den wollen, dann sind das die Wachstumsschmerzen. Hm. So, das ist das Aber.
Ja, ich ergänze, glaube ich, an der Stelle noch, ich werde trotzdem schimpfen wie ein Rohrspatz, aber nicht auf jemanden bestimmten, weil es einfach natürlich ein Mehraufwand für alle ist, die irgendwie irgendwo hin müssen, irgendwo hin wollen, wie auch immer. Und dann muss man sich da kümmern und manche Menschen haben auch einfach nicht das Geld, irgendwie umzubuchen oder was auszulegen. Aber wenn dann irgendjemand sagt, ja, die wollen jetzt alle 35 Stunden und so weiter, nein, dann könnt ihr an dieser Stelle einwerfen und dann werde auch ich an dieser Stelle mal einwerfen. Nein, es geht um die Leute, die im Schichtdienst arbeiten.
Was ich halt auch noch so krass finde, die haben ja nicht mal eine 4-Tage-Woche, sondern die fordern ja wie fast alle anderen eine 5-Tage-Woche im Schichtdienst. Das ist ja auch nochmal was komplett anderes.
Ja,
es gibt halt offensichtlich die Möglichkeit, dass du teilweise in dem Bereich eine 6-Tage-Woche haben kannst. Das ist nicht zwangsläufig so, aber sie wollen eben die Sicherheit haben, dass es maximal 5 Tage sind.
Hm. Ihr Lieben, wenn ihr uns in der Bahn hört oder unterwegs oder wie auch immer, dann haltet durch. Wir sind ganz gespannt, was es bei den Verhandlungen, wenn die denn mal kommen, was dann da rauskommt. Und ob es nicht doch irgendwann eine Einigung geben wird. Bis dahin machen wir einfach weiter mit unserem Netzfundstück.
Das Netzfundstück.
Das präsentiere ich diesmal. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ChatGPT eine Matheaufgabe gestellt habt. Wenn ja, dann merkt ihr, dass die Antworten da häufig falsch sind. Um das Problem zu beheben, gibt es sogenannte Chain of Thought Prompts. Hier lieferst du die Begründung, so gesehen, für die Antwort gleich mit.
Das ist quasi wie in einer Matheaufgabe, wo auch der Rechenweg bewertet wird wahrscheinlich.
Das ist tatsächlich genauso. Also du sagst so gesehen ein Beispiel, gibst den Rechenweg mit, dann die neue Aufgabe und dann kann tendenziell die KI oder große Sprachmodelle, weil darum geht es ja primär, wenn wir über KI reden, die lösen dann die Aufgabe schon eher.
Mhm.
Das besonders Interessante daran ist jetzt, zwei Forschende vom Unternehmen VMware haben jetzt untersucht, welche Prompts großen Sprachmodellen beim Lösen dieser Matheaufgaben helfen könnten. Und das Witzige ist, wenn du so tust, als wärst du in Star Trek, brachten die Prompts bei einigen Sprachmodellen bessere Antworten als bei bessere Antworten als andere Prompts oder wenn du es weglässt.
Ah, okay. Welche konkreten Sprachmodelle sind denn da untersucht worden?
Tatsächlich nicht irgendwie ChatGPT, sondern 3 andere Modelle, nämlich LM Mistral 7b, Llama 2 und Llama 270b. Also 3 verschiedene Sprachmodelle, 2 von Llama, 1 von Mistral. Ja?
Die Namen klingen auch schon irgendwie nach Star Trek, finde ich.
Total. Es sind ja auch nicht, sag ich mal, die bekannteren, die wir so in unserem Alltag benutzen. Mistral sagt vielleicht einigen was. Und wie gesagt, bei dieser Forschung ging es darum, dass die Prompts so gesehen, eigentlich ging es gar nicht um Star Trek, weil wer hätte es gedacht, wollten die Forschenden einfach nur die KI mit positiven Worten unterstützen und gucken, was das mit denen macht.
So, das macht Spaß, das wird ganz toll, was wir jetzt gleich machen.
Genau, die haben zum Beispiel dann bei einfacheren Aufgaben gesagt, oh, das ist spaßig. Oder witzigerweise auch erzählt, du bist so gut wie ChatGPT.
Oh, okay.
Das kann aber auch falsch verstanden werden.
Irgendwie schon, aber tatsächlich im Regelfall haben diese Prompts wirklich geholfen. Zum Beispiel bei diesem Star Trek Prompt sollte die KI so tun, als wäre sie ein Commander, die dann wie in dieser Serie das Schiff durch Turbulenzen im Weltall helfen soll, um dann zu einer Anomalie zu führen. Ja, und das Ergebnis war dann tatsächlich, dass das geholfen hat.
Ich würde mal hier, du hast auch den konkreten Prompt mitgebracht. Ich finde, wir können den einfach mal vorlesen. Das geht so. Kommando, wir brauchen Sie, um einen Kurs durch diese Turbulenzen zu finden und die Quelle der Anomalie zu lokalisieren. Nutzen Sie alle verfügbaren Daten und Ihr Fachwissen, um uns durch diese schwierige Situation zu führen.
Logbuch des Captains, Sternzeit. Datum hier einfügen. Wir haben erfolgreich einen Kurs durch die Turbulenzen gesetzt und nähern uns nun der Quelle der Anomalie.
Oh ja, das klingt schon nach einem großartigen Erfolg.
Ja, genau. Und auch generell wirkten sich in den meisten Fällen diese warmen Worte auch wirklich positiv auf die Ergebnisse aus.
Kann man denn sagen, woran das liegt?
Tatsächlich grob ja. Also bei KI ist das ja generell immer schwierig und auch bei großen Sprachmodellen. Catherine Flick ist eine Spezialistin für Computerethik an der Staffordshire University. Die hat gegenüber New Scientist gesagt, dass diese Erwähnungen einen Zugriff auf unterschiedliche Sets von Gewichtungen und Wahrscheinlichkeiten geben, was jetzt ein sehr komplizierter Satz ist. Aber so gesehen, dass Star Trek-Erwähnungen dann nochmal, sag ich mal, den Star Trek-Wissenssatz dieser KI aktivieren und dadurch kann die KI so ein bisschen besser abschätzen, welche Antwort du suchst.
Ah, okay. Das ist vielleicht ein bisschen so, wie man mir in der 4. Klasse Melonenrechenaufgaben gegeben hat und gehofft hat, naja, mit Obst kennt sie sich ja vielleicht aus.
Genau. Und vielleicht löst du deine Steuererklärung besser, wenn du das Ganze in Melonen vor dir hast.
Oh ja.
Es kann aber auch nach hinten losgehen, oder?
Natürlich ist das jetzt nicht die goldene Faustregel, jede Matheaufgabe, die du ChatGPT gibst, mit einem Star Trek-Prompt zu geben. Also es kann helfen, aber natürlich kann es genauso gut nach hinten losgehen.
Aber auf alle Fälle finde ich ein sehr, sehr witziges Netzfundstück, das mir zumindest nach dieser ganzen Streikgeschichte ein bisschen das Schmunzeln zurückgebracht hat. Und schmunzeln können wir jetzt auch gleich in unserer nächsten Rubrik. Es geht nämlich noch in die gute Nachricht zum Abschluss der Sendung.
Die gute Nachricht.
Da gucken wir diesmal ganz genau aufs Auge. Um genau zu sein, gucken wir auf Prothesen für Augäpfel. Bisher ist es nämlich so, dass die Prozedur zur Herstellung recht aufwendig ist. Das muss manuell gemacht werden. Und auch für die PatientInnen ist es recht unangenehm, denn wie soll ich das jetzt möglichst schön beschreiben? Auch das muss manuell in der Augenhöhle dann eben durchgeführt werden, die Messung.
Es muss ja, also man möchte ja, dass so eine Prothese möglichst gut passt.
Genau.
Und während das bei einem Arm oder Bein vielleicht noch irgendwie ein bisschen weniger frickelig ist, das zu messen, ist das bei so einer Augenhöhle wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm.
Genau, weil du ja dann in die Augenhöhle auch rein musst, um eben zu schauen, wo dann letztendlich auch die Prothese hin soll. Das Ganze wurde jetzt aber modernisiert. Und zwar können mithilfe eines 3D-Druckers jetzt die Prothesen für Augäpfel deutlich schneller hergestellt werden. Das ist schon mal gut, weil jetzt gibt es viel längere Wartezeiten und durch die schnellere Herstellungsmöglichkeit werden eben diese Wartezeiten verkürzt. Und zusätzlich, die Vermessung, die setzt auf ein kontaktloses Scanverfahren. Und damit wird auch das gesunde Auge übrigens gescannt, damit du eine möglichst gute Anpassung eben hast, damit der Unterschied dann so gering wie möglich ist.
Also wird das auch farblich dann auf das andere Auge angepasst?
Ja. Also da gehe ich jetzt mal von aus.
Ich habe mich dann natürlich gefragt, ob das auch schon bei uns geht. Und Leider gibt es das noch nicht hier. Aktuell ist das in Großbritannien zugelassen. Andere Länder sollen folgen. Das ist zumindest der Plan. Aber ist doch schon mal ein Durchbruch, der vielleicht noch für viele Menschen wichtig werden könnte.
Gerade, wir sprechen ja manchmal über Medizinentwicklung hier in unserem Podcast. Und häufig ist es so, dass wir am Ende dann immer den Abbinder haben, den gern Ellie übernimmt, zu sagen, Moment, das gibt's aber noch nicht. Und immerhin, es gibt schon in Großbritannien.
Richtig. Und dran geforscht wurde auch in Darmstadt. Also vielleicht kommt es ja als nächstes nach Deutschland.
Klingt wieder nach einem Update, aber frühestens für die nächste Woche.
Frühestens.
Und in dieser hören wir uns wieder. Stella ist dann nicht vor Ort, aber Nils und ich, wir sind für euch da und freuen uns wie immer, wenn ihr einschaltet. Jetzt könnt ihr gerne noch diesen Podcast bewerten und empfehlt uns, wenn es euch gefallen hat, auch sehr, sehr gerne weiter. Und wie gesagt, kommt gut durch die Woche, egal ob ihr noch wohin fahren müsst oder nicht. Aber wir wünschen euch auf alle Fälle starke Nerven.
Und jetzt nochmal besonderen Dank an Nils für sein Podcast-Debüt. Also, falls ihr da vielleicht noch ein bisschen Liebe da lassen wollt, dann schreibt uns doch gern an podcast@t3n.de. Und da dürft ihr natürlich auch Kritik hinschicken, Ideen, worüber wir vielleicht mal sprechen sollen und alles, was euch in Bezug auf diesen Podcast auf dem Herzen liegt.
In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.